Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass wir auf dein Wort hören können. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir auch für die Zeit der Anbetung. Und ich bitte dich, dass du auch in unserer Mitte weiter konkret sprichst in Situationen hinein. Heiliger Geist, wir wollen dich erleben, wie du konkret in unserem Leben wirkst. Und wir beten, dass du auch diesen Raum dafür bekommst. Ich hatte gerade den Eindruck, dass vielleicht jemand da ist, der den Impuls hat, so, ich habe irgendwie was, ein Wort von Gott, aber ich traue mich nicht zu sagen. Oder das ist vielleicht doch nicht von Gott. Ich weiß nicht, vielleicht fühlst du dich angesprochen, dann möchte ich dich nachher einladen. Wir werden nachher eine Abendmahlzeit haben, dann kannst du ja kurz nach vorne kommen, mir das sagen und dann werden wir das nachher vielleicht noch einbauen. Vielleicht irre ich mich auch, das kann auch sein, aber ich wünsche mir, dass wir solche Impulse in unserer Gemeinde auch immer mehr erleben. Dafür beten wir konkret und glaube, dass jeder etwas an Gaben hat, die wir auch wertschätzen wollen, wo wir auch lernen wollen, wieder neu die auch konkret zu erleben und im Gottesdienst zu erfahren. Wir sind in einer Predigtreihe über den Heiligen Geist, weiß jeder wahrscheinlich jetzt so langsam, geht nicht schon ein bisschen länger so. Und das an so einem wunderbaren Tag wie heute, wo wir das Fußball-WM-Finale haben. Ich habe letzte Woche gehört vom Militärstützpunkt in Wilhelmshaven. Da war eine holländische Firma an dem Tag, als das Halbfinale war. Und dann kommt ein Soldat zu diesem Mitarbeiter der holländischen Firma und sagt, ihr spielt heute Abend gegen Argentinien, ne? Ja. Ja, wir nächste Woche auch. Und genau, das wird heute viele von uns bewegen, aber ich, wie Volker schon sagte, da kann man sich auch mitfreuen, aber über die Themen, über die wir heute sprechen wollen, finde ich, kann man sich noch viel, viel mehr freuen. Das sind nämlich die Gaben, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Das Thema ist, was bewirkt der Heilige Geist in dir? Mach mal die nächste Folie bitte. Die Wunder, das Wunderhafte. Ja, das ist halt ein Thema, was, glaube ich, hier sehr herausfordert. Auch in der Vorbereitung hat es mich herausgefordert. Ich kann mir vorstellen, den einen oder anderen von euch fordert das Thema heraus. Wie ich hoffe mal. Ich habe für den heutigen Predigtext Korinther 12, die Verse 7 bis 11 ausgewählt. Dort schreibt der gute Paulus, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Jetzt ist es so, dass wir heute über das Wunderhafte oder Wunderbare sprechen wollen, über die Gabe des Glaubens, über die Wunderkräfte und über die Gabe der Heilung. Auch die prophetischen Impulse und so weiter kann man im gewissen Sinne auch übernatürlich sicherlich darunter subsumieren, aber darüber haben wir unter dem Thema inspirierte Rede gesprochen, deswegen will ich das heute nicht nochmal extra aufgreifen. Jetzt ist es so, dass über die Themen, über die wir heute sprechen wollen, kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht sich die Frage stellt, ja, jetzt geht's ja wohl ab. Heilung, irgendwelche Wunderkräfte, wie soll ich mir das denn vorstellen, spooky und so. Also, dass man so denkt, so, also jetzt, das Thema, das ist doch wirklich Mittelalter. Und deswegen möchte ich meine Predigt mit einer gewissen Vorrede oder Einleitung starten. Ja, also es geht nämlich bei diesen Themen der Heilung, also wo Gott übernatürlich eine Gabe der Heilung schenkt oder Gaben der Heilung, werden wir gleich drauf kommen, oder wo Wunderkräfte wirken oder wo Gottes Geist Kraftwirkung schenkt oder wo einem übernatürlicher Glaube geschenkt wird, dass man sagt, okay, das hat alles mit dem zu tun, wie unser Weltbild ist. Was ist dein Weltbild? Gibt es nur diese Welt Oder gibt es auch eine übernatürliche Welt, in der das rein möglich auch denkbar ist, dass es einen Gott gibt? Das ist ja noch die zweite Frage dann. Wenn es eine übernatürliche Welt gibt, gibt es denn einen Gott? Und heute soll es eben um diese Gaben gehen, die in den übernatürlichen Bereich hineingehören und die alles eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie Jesus verherrlichen. Es geht wieder um Jesus. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, wir suchen hier irgendwie Heilung oder wir suchen irgendwie was Mirakulöses oder irgendwie was, was spooky ist und man alle sagen kann, puhu, das ist nicht mehr meins. Sondern es geht um Gaben, die der Heilige Geist der Gemeinde schenkt, um Jesus zu verherrlichen. Darum geht's. Und das Ganze, ob ich das für möglich oder denkbar halte, hat ganz stark mit meinem Weltbild zu tun. Gibt es einen allmächtigen Gott, wie er in der Bibel beschrieben wird, der sich in Jesus offenbart hat, oder muss man das irgendwie anders erklären? Versuche ich, ein rein innerweltliches Erklärungsmuster zu finden, um all das zu erklären, was man im Neuen Testament findet, was Jesus angeblich getan hat oder auch nicht getan hat? Das ist eine entscheidende Frage, wenn wir uns über solche Themen beschäftigen. Es gibt natürlich Menschen, die das Weltbild von Paulus und dem Neuen Testament als langweilig abtun oder irrational. Und dabei geht es nicht darum, wenn wir jetzt heute auch diese Dinge betonen wollen, dass wir die Erkenntnisse zum Beispiel der Naturwissenschaft abwerten wollen, nach dem Motto, wir sind jetzt gegen die Wissenschaft oder solche Dinge, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen sie richtig zuordnen. Die Naturwissenschaft zum Beispiel versucht zu beschreiben, wie etwas funktioniert in der Natur, kann damit aber nicht alle Fragen des Lebens beantworten. Hans-Peter Dürr, der Direktor vom Max-Planck-Institut, hat ein tolles Beispiel dafür gebracht. Er hat eine Geschichte erzählt, wo ein Fischer am Wasser sitzt und fängt mit seinem Netz Fische. Da kommt ein Beobachter vorbei und fragt ihn, was machst denn du da? Ja, ich fange Fische. Was kannst du denn über Fische aussagen? Ja, also Fische haben zwei Dinge, alle gemeinsam. Alle Fische haben Kiemen und alle Fische sind mindestens 5 Zentimeter lang. Okay, könnte ich mir dann mal ihr Netz anschauen? Und dann stellt er fest, dass das Netz eben nur 5 Zentimeter breit, also die Netzbreite 5 Zentimeter breit ist. Und dann sagt er, es könnte ja sein, dass es Fische gibt, die kleiner sind als 5 Zentimeter, aber die kannst du damit nicht fangen. Und damit soll erklärt werden, dass Naturwissenschaft eben bestimmte Fragen stellt und ein bestimmtes Netz dafür hat, um da auch Antworten drauf zu finden. Die Naturwissenschaft stellt die Wie-Frage. Albert Einstein wird zitiert, der gesagt hat, ich möchte wissen, wie Gott diese Welt erschaffen hat. Das ist Naturwissenschaft und das ist wichtig und gut. Der Glaube stellt die Warum-Frage. Warum ist etwas entstanden? Er stellt die Sinnfrage. Er stellt die Frage nach dem Ziel unseres Seins. Und das ist eine andere Frage und diese Fragen kann man nicht miteinander vertauschen. Die Frage nach dem Wie und die Frage nach dem Warum. Und die Frage, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, da ist mir vor einiger Zeit mal ein tolles Gleichnis begegnet von Henry Nouwen, der bei Zwillingsgespräche, der zwei kleine Babys im Bauch, also Zwillinge, die ein Gespräch starten. Also die beiden sitzen da im Bauch der Mutter und sagt der eine, sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Das ist doch Blödsinn, meint der Erste, der Atheist ist. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. Das ist doch ein Unsinn, mit dem Mund essen. Was ist denn das für eine verrückte Idee? Es gibt doch nur eine Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du dann herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur doch viel zu kurz. Doch es wird bestimmt gehen. Es ist eben dann alles nur ein bisschen anders. Du spinnst doch. Es ist noch nie einer zurückgekommen von der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt um. Ich gebe ja zu, dass keiner aufrichtig weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und dass sie für uns sorgen wird. Mutter? Du glaubst doch nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn? Na hier, überall um uns herum. Wir leben in ihr, wir leben durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also kann es sie auch nicht geben. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ein schönes Gleichnis, wie ich finde, habe das schon, auch glaube ich, in der Würzburger Straße schon mal gebracht. Viele vielleicht haben gedacht, oh, kenne ich schon, vielleicht nicht alle. Aber ich finde es ein schönes Beispiel. Und wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die auch diese Welt um uns herum beschreiben, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dieses Übernatürliche, dann ist eben die Frage, ob man das auch in das Denkmögliche mit hineinbringt. Ja, Paulus hat hier drei Gaben beschrieben, die in das Wunderbarhafte mit hineingehören. Ich beginne mit der Gabe des Glaubens. Und bei dem Thema Glauben, wenn man das Wort Glauben hört, dann ist es in der Bibel so, dass da ganz viele Dinge mit gemeint sein können. Also auf der einen Seite der Heilsglaube, und dafür brauche ich jetzt mal einen, habe ich mal etwas vorbereitet. Jetzt werdet ihr sicherlich gespannt sein. Mir heute Morgen eingefallen. Wir haben ja eine Schubkarre. Und wer glaubt, dass diese Schubkarre jemanden von hier nach da transportieren kann? Wer glaubt das? Alle. Sehr gut. Und wer traut sich jetzt, sich hier reinzusetzen? Und ich schiebe ihn rüber. Ernie, du bist zu schwer. Ernie setzt sich rein, aber langsam. Ernie vertraut, glaubt mir. Er hat sich wirklich darauf eingelassen. Er hat sich hingesetzt. Ihr habt alle nur gesagt, ihr habt die Hand gehoben. Ich glaube an die Schubkarre. Ja? Und Ernie hat es gemacht. Danke, Ernie. Danke auch. Ja? Lass mal stehen. Danke. Das ist der Glaube, der Heilsglaube. Wir können alle glauben, dass es Jesus gibt. Aber hast du dein Leben in Jesus hineingelebt? Reinhold Ulonska, der Altpräses der Pfingstbewegung, hat ein wunderbares Beispiel gebracht, wie ein Missionar oder wie ein christlicher Geschäftsmann, vor einem Fahrstuhl steht und mit einem Fahrstuhlboy, das ist so ein Typ, der da immer auf den Knopf drückt, habe ich noch nie gesehen, aber in Amerika soll es sowas geben, mit dem anfängt, über den Glauben zu diskutieren. Und der sagt, ja, das ist alles Blödsinn, in Jesus glauben und an Jesus glauben, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich glaube ja an Jesus. Also, den gibt's, gar keine Frage. Und nachher begegnen sie sich wieder, als er wieder in ein Hotelzimmer zurück musste und bleibt vor dem Fahrstuhl stehen. Der Boy sagt so, hey, komm mal rein, die Tür ist auf. Nee, ich komme nicht rein. Und dann fängt er an, ihm zu verdeutlichen, was der Unterschied ist zwischen an den Fahrstuhl glauben und wirklich in den Fahrstuhl hineinzugehen. Sich mit seinem Leben diesem Fahrstuhl anzuvertrauen. Ihr Leben, ihr könnt alle an Gott glauben. Aber es ist deine ganze schwere Last deines Lebens, die Schuld, die Sünde, dein ganzes Leben in Jesus. Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Das ist die Frage, wo es um das Thema Heilsglaube geht. Habe ich mein Leben einem Jesus anvertraut, der mich über die Klippen des Lebens vielleicht mit einer Schubkarre schieben kann? Das ist Heilsglaube. Ein anderer Kontext im Neuen Testament ist eine Frucht, kommt Galaterbrief vor. Die Frucht des Glaubens, des Heiligen Geistes ist, und da geht's los, Liebe, Freude und so weiter, unter anderem Glaube. Aber es ist eine Frucht, die verschiedene Aspekte hat, nämlich 9 werden dort beschrieben. Einer davon ist Glaube. Also nicht der Moment, wo man sein Leben Jesus anvertraut, sondern etwas, was der Heilige Geist an Vertrauen, an Glauben in mir bewirkt. Und diese Frucht ist letzten Endes Jesus. Das ist der Charakter, das ist das Wesen von Jesus. Liebe, Freude, Barmherzigkeit und was da alles beschrieben wird. Und Glaube, Vertrauen in den Vater im Himmel, das wachsen soll im Leben. Und wir sprechen heute, das habe ich mir alles aus dem Lager geklaut, über ein Geschenk. Traubengelee. Ein Geschenk. Der Heilige Geist schenkt der Gemeinde Gaben. Charismen, Charismen, Charisma, Gnadengeschenke des Heiligen Geistes. Und die sind gemeint. Und wenn es dieses Geschenk des Glaubens ist an die Gemeinde, dann ist es eine Person, die einen Glauben hat, wo die anderen in der Gemeinde sagen, stopp, stopp, das ist mir zu viel. Das kann ich kaum fassen. Also es geht darum, dass der Heilige Geist Menschen einen Glauben schenkt, der Berge versetzt. Wenn wir das im Kontext auch des gesamten Korintherbriefes uns anschauen, Korinther 13, da sagt Paulus, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also dieser Glaube ist da gemeint, der Glaube, der Berge versetzen kann. Und das ist etwas, was Gott manchmal Menschen in der Gemeinde schenkt, im Leib Christi schenkt. Die kommen in die Lebenssituation hinein, alle anderen kommen hier mit weißen Tüchern und sagen, wir geben auf. Und es gibt einen in der Mitte, der sagt, stopp, Gott hat hier das und das vor. Lass uns das und das tun. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Ich habe letztes Mal erzählt, dass ich schwer krank gewesen bin und es gab in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld, gab es einige Menschen, die diesen Glauben gehabt haben. Als ich bei den Ärzten war, ich war bei den Top-Spezialisten in Berlin gewesen. Die absoluten Freaks auf ihrem Gebiet. Die haben gesagt, Herr Achtermann, wir wissen nicht mehr, was wir mit Ihnen machen sollen. Klammer auf, wir geben Sie auf. Und wenn man 25 ist und das Studium gerade noch irgendwie weitermachen möchte und das Leben noch nicht zu Ende ist mit 25 und man sowas gesagt bekommt, dann ist man ziemlich niedergeschlagen. Wenn man ziemliche Schmerzen hat. Und es gab Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, Jan, ich weiß, dass das nicht zum Tode sein wird. Jan, ich weiß, dass du da wieder rauskommen wirst. Die haben Glauben gehabt gegen jeden Anschein. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Segen gewesen ist. Und ich habe diese Leute wirklich genervt. Ich habe sie mich immer wieder angerufen, mit ihnen gesprochen, habe sie gefragt, ist das wirklich so, dass du das denkst? Und so etwas gibt es auch in der Gemeinde. Menschen, die wirklich von Gott einen Glauben bekommen haben für bestimmte Situationen. Also, in der Kirchengeschichte zum Beispiel William Wilberforce. Wer kennt den? William Wilberforce, einige kennen ihn. Ein Mann Gottes, der sich von Gott gebrauchen lassen hat in der Politik. Normalerweise ist es ja den meisten Menschen so, inklusive bei mir, dass man sagt, so, wenn man jung ist und sich dem Herrn weiht, dann kommt ja ganz häufig, dass man denkt, jetzt muss man in den vollzeitigen Dienst gehen. Und das war bei dem auch so. Der gedacht hat, erst, oh, vielleicht soll ich Prediger werden. Aber Gott sei Dank hat er sich für die Politik entschieden. Und er hat durch eine Begegnung mit John Newton von dem furchtbaren Sklavenhandel gehört, 1787, und hat 2 Jahre später angefangen, gegen den Sklavenhandel in der Politik im britischen Parlament Opposition zu machen. Und er hat 18 Jahre gebraucht, bis der Sklavenhandel abgeschafft worden ist. Und dann hat er weitergekämpft. Also 1807 ist der Sklavenhandel beendet worden. Und er hat dann gekämpft gegen die Sklaverei generell. Und 1833 ist dieser Mann gestorben in London, 3 Tage, nachdem die Sklaverei abgeschafft worden ist. Er hat das auf dem Herzen gehabt, er hat gesagt, dafür kämpfe ich. Ein anderes Beispiel, und das ist einer meiner größten Vorbilder, ist Georg Müller. Ein Mann Gottes, der in England gelebt hat und der Kinder, der Waisenhäuser hatte und teilweise für hunderte und tausende Kinder gesorgt hat. Teilweise sitzt er vom Tisch und da ist noch nichts drauf. Das müsst ihr euch vorstellen, eine lange Reihe von Kindern und die haben Hunger. Und er weiß, Gott hat zu ihm gesprochen, hier wird gleich jemand uns das Essen bringen. Und das ist passiert. Und das ist das Entscheidende. Nicht einfach, dass da jemand ein geistlicher Schaumschläger ist, nach dem Motto, ich mache ein bisschen Sprüche, sondern das passiert. Die Gabe des Glaubens charakterisiert sich dadurch, dass jemand etwas aufs Herz bekommt und es passiert dann auch. Gott wirkt wirklich übernatürlich. Und dieser Mann Gottes hat Waisenhäuser gegründet in England und ist nachher später als Prediger unterwegs gewesen. Eine Situation, wo er vor der irischen Küste in einen Nebel hineingekommen ist in seinem Schiff. Und er spricht mit dem Kapitän und sagt so, hey, ich muss dann und dann irgendwo in, ich glaube, Kanada sein. Er sagt, der Kapitän, können Sie vergessen. Hier ist Nebel. Und dann hat der Georg Müller mit ihm gebetet. Und er ging wieder an Deck und der Nebel ist weg. Wird beschrieben. Das ist jetzt wirklich übernatürlich. Ich habe das gehört, ich weiß nicht genau, ich wollte erst noch Christian anrufen von den Roy Rangers, ob ich das von euch gehört habe. Irgendwo bei den Rangers war das, glaube ich, dass die, dass es ein ganz, ganz schlechtes Wetter war. Aber da, wo die Pfadfinder waren, ich weiß nicht, ob es bei euch war, ich habe gestern nicht mehr angerufen, ich habe es nicht mehr geschafft. Oder ob das bei den baptistischen Pfadfindern in Bayern war. Die haben dann gebetet, dass Gott das Wetter so schenkt, dass die eben da ihre Sachen machen können. Und die hatten das irgendwie auf so einer Wiese und drumherum hat es gegossen wie aus Kübeln. Und die Kinder sind da quasi trocken gewesen. Also so wie so eine Art Lichtschall oder Lichtkegel. So was gibt's. An ein letztes Beispiel ist für mich persönlich Dr. Martin Luther King. Dieser Mann, der 1963 in Washington diese berühmte Rede gehalten hat. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und die wahre Bedeutung ihrer Überzeugungen ausleben wird. Wir halten diese Wahrheit für selbstverständlich. Alle Menschen sind gleich geschaffen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln von Georgia die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen und so weiter und so fort. Kennt das. Der Mann hat dafür gekämpft, dass die Diskriminierung abgeschafft wird. Und hat in diesem Kampf sogar mit seinem Leben bezahlt. Aber er hat diesen Glauben gehabt. Es ist möglich, etwas zu verändern. Das hat er von Gott gehabt. Und solche Menschen sind ein Segen für die Gemeinde. Und sie charakterisieren sich dadurch, dass Gott auch wirklich dann eingreift und etwas tut. Wir kommen zum zweiten Punkt, die Gabe gesund zu machen. Und auch das ist ein breites, weites Thema. Ich möchte heute nur über die Gaben, die hier beschrieben sind, kurz sprechen. Die Gaben, also im Plural, die Gaben der Heilungen. Paulus verweist nicht auf die Wunder, auch in seinem eigenen Dienst nicht. Die Wunder, so nach dem Motto, nur weil ich Heilungen erlebte, deswegen müsst ihr mir glauben. Das ist auch ganz wichtig beim Thema Heilung, finde ich. Wenn Paulus solche wunderbaren Themen anschneidet, dann macht er das nicht damit, um seinen Dienst quasi zu legitimieren. So nach dem Motto, akzeptiert bitte meine Verkündigung oder meinen Dienst, weil ich Wunder tue. Paulus legitimiert sich immer nur über Kreuz und Auferstehung und den gegenwärtigen Heiligen Geist. Und das dürfen wir auch heute als unsere einzige Basis akzeptieren. Wunder gibt es auch bei den Esoterikern. Das ist keine Sache, die etwas genuin Christliches ist. Oder in anderen Religionen gibt es sowas auch. Unser Alleinstellungsmerkmal ist das Kreuz und die Auferstehung und der gegenwärtige Heilige Geist in uns. Ich habe ein Zitat gelesen von Gordon Fee, einem pfingstlichen Theologen aus Kanada, der geschrieben hat, und das fand ich eine ziemliche Herausforderung. Wer ein gelegentliches Wunder braucht, um seinen Glauben an Gott aufrechtzuerhalten oder auf solchen Glauben abhebt und mit Wundern wirbt, um dem von ihm vertriebenen Evangelium Glaubwürdigkeit zu verleihen, steht ebenfalls außerhalb des Feldes, das Paulus mit seinem Dienst vorgibt. Wer seinerseits Wunder erwartet und annimmt, sie aber nicht einfordert, sich in dieser Hinsicht also weigert, Gott auf die Probe zu stellen. Fand ich ein gutes Zitat. Weil ich merke, dass manchmal wünscht man sich das ja so. Ein Wunder, und Paulus ist ganz natürlich von Wundern ausgegangen, das sollten wir tun. Wir sollten erwarten, dass Gott Wunder tut, dass er heilt, dass er übernatürlich eingreift. Aber das ist nicht das, was unsere Verkündigung legitimiert. Das macht unseren Glauben nicht aus. Unser Grund ist Jesus Christus, an den wir glauben. Beim Thema Heilung geht es auch nicht einfach nur um körperliche Heilung. Heilung im biblischen Sinne, ich sage diese Sätze vorher, weil wenn es nachher um die Gaben der Heilung geht, dass das nicht in falschen Hals kommt. Die Heilung im biblischen Sinne ist die Wiederherstellung der Schöpfungsordnung Gottes. Gott hat aber nicht nur die Heilung, sondern das Heil des Menschen im Fokus seiner Liebe. Die Funktionsfähigkeit eines Körperteils heißt noch lange nicht, dass ein Mensch heil ist. Zum Heil gehört nach biblischem Verständnis erstens die Erlösung von den Sünden. Das ist nämlich das größte Problem von uns Menschen. Die Sünden, die uns von Gott trennen. Die Beziehungslosigkeit zu Gott, das gehört zum Menschsein dazu. Wenn der Mensch in Abhängigkeit zu Gott geschaffen ist, als ein Gegenüber, woher er seine Identität bekommt, dann ist es wichtig, dass man mit Gott in Beziehung lebt. Das gehört zum Heil dazu. Dann gehört auch die Heilung von Krankheiten dazu und letztlich die Beseitigung vom Tod. Das ist im umfassenden Sinne Heil. Und jeder Mensch wird mir zustimmen, dass auch Christen sterben müssen. Und wenn jemand gesund wird durch ein Wunder oder durch ein göttliches Eingreifen, wird der Mensch trotzdem irgendwann sterben. Wir leben also in einer Zeit, in der Gott noch Gnade schenkt, wo noch Menschen ihn kennenlernen können. Eine Zwischenzeit, in der die neue Welt angebrochen ist, aber noch nicht vollständig da ist. Das ist der Punkt, den wir als Christen jetzt erwarten. Das ist das, was als nächstes in der Heilsgeschichte passieren wird, dass Gott sein Reich aufrichten wird. Das, was wir erwarten. Paulus drückt es im Römerbrief so aus: Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Kennt ihr das? Paulus sagt vorher, einige Verse vorher: Halleluja, ich kann Gott Abba, Vater nennen, all solche Dinge. Und dann kommt das hier und ich denke: Hallo, hast du doch vorher was ganz anderes gesagt? In meinem Inneren seufzen und stöhnen. Dann sage ich: Das kenne ich. In meinem Inneren diese Seufzen und Stöhnen, denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Dieser Leib, der hier vor euch steht, ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. Und wenn du mal an die runter guckst, ist bei dir genau das Gleiche. Das, was da auf dem Stuhl sitzt, wird sterben. Hast du es gewusst? Mit dieser Realität, auch wenn es hart ist, musst du dich heute Morgen konfrontieren. Aber Gott hat gesagt: Ich will dir einen neuen Leib schenken. Du sollst einen neuen Leib bekommen. Das gehört zu dem Heil dazu, was Gott schenken will. Und da er dann ohne Krankheit und ohne Tod sein wird. Und es ist jetzt so, dass die Bibel voll davon ist, dass Gott auch eingreift in dieser Zeit, in der wir jetzt noch leben, und Heilung schenkt. Es kann unter anderem dadurch passieren, dass man zum Arzt geht. Die Ärzte sind ein Geschenk Gottes an die Menschen. Das ist eine tiefe Überzeugung von mir. Gott schenkt Menschen Weisheit und Einsicht in das, wie der Mensch funktioniert. Und die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind sehr oft Gottes Werkzeug für das, dass Heilung wieder hergestellt wird. Körperliche Heilung. Dann gibt es noch alle möglichen Sachen, die in der Bibel beschrieben werden, unter anderem das Ältestengebet. Aber heute möchte ich ja nur über die Gaben der Heilungen sprechen. Und das sind Situationen, der Plural deutet das schon an, verschiedene Gaben der Heilungen. Das heißt also, nicht einer kann die Gabe der Heilung haben. Aber es könnte sein, dass du in einer konkreten Situation von Gott gebraucht wirst, um Heilung zu schenken. Weil das wird sehr, sehr breit hier dargestellt. Eine klassische Situation wird in der Apostelgeschichte beschrieben, wo Johannes und Petrus vor dem Tempel sind. Die wollen gerade reingehen und ich lese das mal kurz vor. Apostelgeschichte 3. Als der Bettler Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Petrus sagte: Sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte: Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. In dieser Situation kommt es gar nicht auf den Glauben von diesem gelähmten Mann an. In dieser Situation, durch die Inspiration des Heiligen Geistes, haben die beiden den Impuls, den will ich heute heilen. Übrigens hat Jesus das auch so getan, bin ich ganz fest davon überzeugt. Er hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und Johannes und Petrus, glaube ich, dass die in diesem Moment einen Impuls vom Heiligen Geist bekommen haben. Jungs, das ist jetzt dran. Ein Wort der Heilung. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr, wenn ihr in Situationen hineinkommt, betet doch für die Menschen. Wenn ihr den Impuls habt, vom Heiligen Geist das zu tun. Es gibt verschiedene Gaben der Heilung. Und es könnte sein, dass Gott dich gebrauchen möchte, um Heilung zu schenken. Es ist immer klar, dass es da nicht um denjenigen geht, der die großen Gaben hat, so dass der da verherrlicht wird, das habe ich schon mehrfach betont, sondern auch bei dieser Gabe geht es darum, dass Jesus verherrlicht wird, dass Gemeinde gebaut wird, Glauben auferbaut wird. Das ist das Ziel, auch diese Gabe einzusetzen. Kommen wir zum letzten Punkt, die Wunderwirkung. Auch das hat Paulus hier uns wunderbar im Plural mitgegeben. Verschiedene Wirkungen der Kräfte, und damit kann alles Mögliche gemeint sein. Also damit ist eine fließende Kraft gemeint, die nicht von einer Person selbst kommt. Also man ist gewissermaßen nur derjenige, der diese Kraft weitergibt, der sie austeilt. Und in der Bibel sind da häufig so Befreiungstaten mit gemeint, zum Beispiel die Totenauferweckung durch Jesus. Wird in der Bibel an einigen Stellen beschrieben, wie Jesus unglaubliche Kraft bekommen hat, Dinge zu tun, die, wo wir alle sagen würden, sorry, das ist jetzt ein bisschen zu viel für meinen Verstand. Jesus hat den Lazarus von den Toten auferweckt, Jairi Töchterlein hat er von den Toten auferweckt. Und übrigens haben das dann nachher auch seine Apostel getan. In der Kirchengeschichte hindurch wird es immer wieder, gibt es solche Berichte davon, dass Menschen von den Toten auferweckt worden sind. Und zugegebenermaßen, das ist auch nicht mein Erfahrungshorizont bis jetzt, aber ich halte das durchaus für möglich, weil ich eben in meinem Weltbild davon ausgehe, dass Gott übernatürlich eingreifen kann in die Situation. Das glaube ich. Auch wenn ich sage, da muss man sehr vorsichtig sein natürlich. Dann gibt es die Befreiung von Dämonen. Also da, wo Menschen wirklich gebunden sind von finsteren Mächten hat Jesus hier und da Menschen die Gaben und Fähigkeiten gegeben, im Namen Jesu gegen diese Mächte anzugehen. Jesus hat gesagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und auch das ist in der Apostelgeschichte an einigen Stellen beschrieben, bei Paulus. In der Kirchengeschichte gibt es viele Beispiele, unter anderem von Johann Christoph Blumhardt, der einen langen Kampf hatte mit einer Frau, die von Dämonen besessen war. Oder ich habe in meinem Bibelschuljahr, als ich in Gandersheim war, ein Beispiel gehört von Ingolf Elsel, der Präses unseres Bundes war und jetzt Weltbund arbeitet. Der hat beschrieben, damals, ich war gerade ganz junger Christ, hat beschrieben, wie er mit einer Frau einen Befreiungsdienst hatte, also die dann sogar übernatürliche Kräfte bekommen hat, dann einen Eichenschrank oder einen Eichentisch hochgehoben hat mit einer Hand und dann auf ihn zuging und die Kehle zugedrückt hat. Und er sagte dann so ganz lapidar, ich war froh für jeden Bibelvers, den ich dann gelernt hatte vorher mal. Und hat dann das so beschrieben und ich sitze als kleiner Bibelschüler und denke so, ach du Gott, das möchte ich glaube ich nie erleben. Also, aber Gott gibt solche Gaben, wo Menschen wirklich von bösen Mächten gebunden sind, dass sie Befreiung erleben. Auch in meinem Bekanntenkreis habe ich das mehrfach als Zeugnis gehört, dass Menschen diese Gaben haben. Zu diesen Gaben gehört auch die Gaben, zum Beispiel wirklich Wunder zu tun. Bei Jesus wird das beschrieben, die wo 5000 Menschen gespeist werden, 5 Brot und 2 Fischen. Ich habe gehört von Heidi Baker, die in Mosambik unterwegs ist, dass da auch verschiedene Sachen, also zum Beispiel Spielzeug, sich vermehrt hat. Auch wieder eine Sache, wo ich sage, kann ich mir schwer vorstellen, aber ich glaube, dass diese Frau vertrauenswürdig ist. Alles andere von ihr ist es nicht, dass ich sagen würde, die Frau ist eine Spinnerin. Sondern im Gegenteil, die Frau predigt Christus. Und wieso sollte sie rumlügen? Also auch solche Gaben schenkt Gott hier und da. Und ich möchte euch einfach nur diese Beispiele nennen, damit man danach strebt. Wir haben das am Anfang gesagt, als Paulus, als wir über die Gaben gesprochen haben, dass Paulus dazu einlädt, dass wir nach den Gaben streben sollen. Und wir haben über verschiedene Gaben gesprochen und ich möchte euch ermutigen, miteinander, auch in den Hauskreisen oder in Gebetszeiten, wo ihr zusammen seid, bittet Gott doch, dass Gott Dinge freisetzt, auch in unserer Gemeinde, dass ihr das Erbarmen Gottes erlebt. Wenn ihr in Situationen hineinkommt, wo Menschen krank sind und ihr den Impuls habt von Gott, jetzt zu beten, dann betet für die Menschen. Habt doch keine Scheu. Ihr seid nicht für die Ergebnisse verantwortlich. Das muss Gott machen. Und wenn Gott Wunder tun möchte durch dich, dann lass ihn das auch tun. Und deine Gedanken, deine Verstandbarrieren, ich weiß, wovon ich rede, mein Verstand ist oft, steht mir oft im Weg, gerade bei Dingen des Glaubens. Dass man diese Barrieren nicht eine Grenze für Gott sein lässt. Weil der Heilige Geist wird dich nicht zwingen, etwas zu tun, wenn du nicht dazu bereit bist. Davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne möchte ich euch wirklich ermutigen, strebt nach den Gaben, würde Paulus euch sagen. Eifert danach. Diese Gemeinde soll eine Gemeinde sein, in der die Gaben des Geistes alle normal sind. Das ist doch nicht so. Und lass uns dazu gemeinsam beten und gemeinsam vor Gott sein, dass das passiert. Dass wenn wir Kranke in unserer Mitte haben, dass sie gesund werden. Wenn Menschen gebunden sind, ihr könnt schon nach vorne kommen, wenn Menschen gebunden sind, dass sie befreit werden. Und dass Gott auch auf diese Art und Weise in unserer Mitte wirken darf. Amen.